NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Januar 1710. Der Todestag des Schriftstellers Johann Georg Gichtel.
Amsterdam im Dezember 1673. An einem Tag um Weihnachten. Mitten im Grachtengürtel, der sich wie ein Halbmond um die Altstadt legt. Ein Netz aus Kanälen, gesäumt von Bürgerhäusern.
Im Gleichen wusste er das Feuer in seinem Kachelofen so vorsichtig einzulegen, mit Holz und Torferde, dass davon kein Rauch in die Stube kam.
In einem der Häuser kniet ein Mann auf dem Boden, betet. Er ist 35 Jahre alt, trägt ein frisches, weißes Leinenhemd. Johann Georg Gichtel.
So geschah im Geist eine Bewegung.
Es ist Mittag, gegen 11 Uhr.
Nachdem zuerst eine schwarze, hernach eine schneeweiße Wolke geöffnet worden, erschien ihm aus der weißen Wolke die edle himmlische Jungfrau Sophia.
So steht es in den Lebensbeschreibungen, die im niederländischen Leiden ein Kaufmann aus Frankfurt verfasste. Gichtels Schüler und Nachfolger Johann Wilhelm Überfeld.
Sie sprach mit ihm Mund zu Mund, als ein Freund mit dem anderen.
Sophia, Tochter Gottes, ewige Weisheit, Gichtels Braut.
Und währete diese Hochzeit bis zu Anfang des 1674. Jahres.
Da sitzt ein kauziger Spiritualist in einem Grachtenhaus in Amsterdam und unterhält eine erotische Beziehung zu einer mystischen Lichtgestalt aus dem Alten Testament.
Gichtel genoss der süßen Liebesmilch in lauter Freuden.
Sophia, besungen und verehrt, einst von jüdischen, später von christlichen Gläubigen. Auch von Jakob Böhme, einem Schuster, der zu einem der wichtigsten deutschsprachigen Philosophen wird.
Im Radikalpietismus in Böhmes Zeit wird sie oft erklärt als ein Aspekt von Christus.
Lucinda Martin, Germanistin, Religionswissenschaftlerin, Universität Erfurt.
Böhme war sehr inspiriert einfach von der Natur. Er beschreibt es als ein Ausfluss Gottes. Und alles, was in der Natur war, inklusive wir Menschen, sind ein Teil des Göttlichen. Das heißt auch das Weibliche.
Görlitz um 1600. Jakob Böhme entwickelt ein Weltbild, dessen zentrale Gestalt die Weisheit ist. Sophia.
Schon bei Jakob Böhme wird die zu einer selbstständigen Größe innerhalb der Trinitätslehre. Sie ist sozusagen die Außengestalt von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Gestalt, in der sie sich dem Menschen zuwendet.
Wolfgang Breuel, Professor für evangelische Theologie, Universität Mainz.
Und sie nimmt gerade in den Werken von Johann Georg Gichtel eine ganz zentrale Position ein.
Wie viele christliche Reformwillige im 17. Jahrhundert lässt sich Johann Georg Gichtel von Jakob Böhmes Werk inspirieren. So stark, dass er zum Böhmianer wird.
Gichtel nimmt Böhmes Idee der Wiedergeburt auf.
Für Jakob Böhme ist Wiedergeburt ein Prozess, der im Himmel seine Vollendung findet. Der jedoch im Diesseits beginnt. Mit Gebet, Forschung, Naturschau.
Aber diese Kosmologie, ja, die Entstehung des Göttlichen und die Entstehung unserer Welt und Sternen und Planeten, die Natur, die Alchemie, diese Dinge waren alle für Gichtel nicht wichtig, sogar böse. Die Natur war für ihn böse, das war die korrupte, verfallene Welt.
Rettung sieht Johann Georg Gichtel in Sophia. Sie beschert ihm die Wiedergeburt hier und jetzt, nicht erst im Jenseits.
Und das führt dazu, dass sie sozusagen für ihn die einzige Frau wird. Es gibt immer wieder Schilderungen von Frauenbegegnungen, die Gichtel brüsk abblockt, weil er eben Frauen als Versuchung ansieht. Man kann nicht mit einer irdischen Eva und zugleich mit der himmlischen Sophia verbunden sein.
Eva gilt als leibhaftige Sünde. Sophia ist spirituell. Sie steht für die weibliche Seite eines männlichen Gottes.
Der Protestantismus mit seiner Ablehnung des Marienkult ein Stück weit abgelegt hat und die jetzt in anderer Gestalt dann in diesen radikalen Erscheinungen wiederkehrt.
Dieses Mysterium hat mir auch ein keusches Gemüt gegeben und vor der Venus bewahrend.
Das kommt aus einem Brief, geschrieben 1699.
Euer geringster Mitbruder.
Johann Georg Gichtl scheut weibliche Gesellschaft und er verachtet die Ehe.
Sehr viele Menschen in der Zeit wollten einfach andere Lebensmöglichkeiten. Es war schwer zu heiraten. Man musste Erlaubnis holen von der Stadt, von der Zunft, von der Familie.
Geboren 1638 in Regensburg, gestorben 1710 in Amsterdam, durchlebt Johann Georg Gichtl ein Jahrhundert im Umbruch. Er ist 10 Jahre alt, als der 30-jährige Krieg endet. Es gibt konkurrierende Kirchen, konfessionell geprägte Kleinstaaten, eine jüdische Minderheit.
Die lange Depression nach dem 30-jährigen Krieg hat sein Leben geprägt, allerdings nicht sehr stark vermutlich, weil er in einer angesehenen protestantischen Familie in Regensburg aufgewachsen ist, eine standesgemäße Schulbildung erhalten hat.
Er hat in Straßburg Jura studiert und dann in Speyer kurz als Advokat gearbeitet.
Abseits von Kirchenkanzel und religiösen Autoritäten entwickeln Kritiker, Kritikerinnen individuelle Formen der Frömmigkeit. Die einen ziehen gegen die Sakramente zu Felde, bilden Hausgemeinschaften von Gleichgesinnten, die anderen reformieren das Sozialwesen. Eins ist ihnen gemeinsam: Sie legen den Grundstein für einen modernen Pluralismus.
Es ist eine bunte Zeit im 17. Jahrhundert, die durch die Krisenerfahrungen noch bunter, vielfältiger, radikaler wird. Und auch was das Weltbild angeht, kann man nicht von einem einheitlichen Bild sprechen.
Im Gegenteil. Radikale, polemische, experimentierfreudige Geister bringen den Stein der Veränderung ins Rollen. Unter anderem Johann Georg Gichtl.
Es geht ja zum Beispiel der erste protestantische Missionsversuch auf ihn zurück, den er in seinen frühen Jahren zusammen mit einem ungarischen Baron unternehmen wollte.
1664. Johann Georg Gichtl begegnet Justinian Ernst Baron von Welz, einem protestantischen Adligen.
Das war auch ein Böhmianer und er wollte eine Heidenmission beginnen.
Nach innen wollen sie reformieren, nach außen missionieren. Sie gründen eine Gesellschaft, verfassen eine Schrift, suchen Unterstützung in Regensburg.
Das Missionieren war zu der Zeit unter Protestanten verpönt, denn man meinte, Gott hat den Heiden und alle Völker der Welt das Wichtigste offenbart und die hätten das Christentum abgelehnt.
Beide sind nach Amsterdam gegangen und Van Wels hat sich dort eingeschifft. Also er ist nach Südamerika wohl gesegelt, aber was ihm dort passiert ist, wissen wir nicht.
Für Gichtl bedeutet die Ablehnung der Missionspläne eine erste große Enttäuschung. Er wird zum radikalen Kirchenkritiker und verbüßt mehrere Wochen im Gefängnis in Regensburg. Während der Haft hat er eine visionäre Begegnung mit Jesus.
Immer auch im Wechsel mit langen Phasen depressiver Stimmung. Und er hat diese Vision und diese Depression aufgelöst, indem er sich mit den Werken Jakob Böhmes dann intensiv beschäftigt hat.
Wegen seinen guten Verbindungen und Verhältnissen kann er daraus kommen und flieht nach den Niederlanden.
Ein Eldorado für Glaubensflüchtlinge aus ganz Europa. Ein prosperierender Staatenbund, der den Welthandel beherrscht. Ostindien-Segler bringen Gewürze, Pfeffer, Seide ins Land. Banken werden gegründet, Universitäten eröffnet. In Amsterdam entstehen einzigartige Bauten wie die portugiesische Synagoge, der Grachtengürtel, das Stadthaus, ein technisches Meisterwerk über den Sümpfen, gehalten von 14.000 Stelzen. An der Kaiserskracht kauft der Industrielle Louis de Geer das in den 1620er Jahren erbaute Haus mit den Köpfen. 6 steinerne Büsten von römischen Gottheiten zieren die Renaissance-Fassade. Damals wie heute ist das mehrgeschossige Haus ein Hort der Künste und Wissenschaften, des Diskurses und Sitz der berühmten Rittmann Library. Ob hier auch Johann Georg Gichtl zu Besuch war?
Bestimmt. Wir haben keine Akten darüber, aber es ist wahrscheinlich.
Aus dem Regal zieht die Religionswissenschaftlerin Lucinda Martin einen Band des Gesamtwerks von Jakob Böhme. Erschienen im Jahr 1682. Herausgeber Johann Georg Gichtl.
Böhme wird manchmal verstanden als der schwerste deutsche Schriftsteller. Hegel nennt ihn der ersten deutschen Philosoph. Es ist eine monumentale Leistung von Gichtel.
In jener Zeit lebt Johann Georg Gichtel in einer Hausgemeinschaft und führt ein nahezu mönchisches Dasein. Zusammen mit rund 30 Brüdern und einigen Schwestern. Bedingung: keine Kirchenbesuche, keine irdische Ehe, keine Lohnarbeit. Die Gemeinschaft lebt von Spenden.
Gichtel ist eine schillernde Figur. Der beginnt als sehr idealistischer Junge und endete als verbitterter Böhmist, ein bisschen isoliert, in Amsterdam, aber pflegte einen großen Korrespondenznetzwerk.
Jesus Immanuel, mein geliebter Freund.
Im Laufe seines Lebens schreibt Johann Georg Gichtel um die 900 Briefe. Posthum veröffentlicht sein Schüler und Nachfolger Johann Wilhelm Überfeld die Briefe in einer mehrbändigen Ausgabe. Sendschreiben, Lehrbriefe, theologische Abhandlungen.
Die Jungfrau ist in unsere Feuerseele feurig verliebt.
Hier sehen wir seine Schrift.
Geschrieben mit Gallustinte auf Pergament.
Es ist eine sehr saubere, sehr, sehr schöne Schrift. Und das passt auch zu Gichtel. Es ist voller biblischer Anspielungen und auch voller böhmischer Begriffe und so weiter.
Doch im Gegensatz zu Böhme entsagt Gichtel den Sinnesfreuden. Böhme ist Ehemann und Vater von 4 Kindern.
Viel geliebte Freundin.
Gichtels Begegnungen mit Frauen beschränken sich weitestgehend auf briefliche Kontakte.
Bleibet in der Liebe, Jesus.
Ich glaube, er hatte Angst vor Frauen.
Was ihn letztlich dazu gebracht hat, ist schwer zu sagen. Aus seinen Schriften ist wenig psychologisch zu erkennen. Aber er hat tatsächlich eine eindeutige misogyne Tendenz gehabt.
Und was, wenn er zu den Herren gehört, die sich des Abends auf den Grachtenbrücken begegnen, um einander diskret in die öffentliche Toilette zu folgen? So geschehen im Amsterdam des 17. Jahrhunderts. Und was, wenn sich Johann Georg Gichtel in Schale wirft? Rheingrafenhose, Mantel, Hut mit breiter Krempe.
Eigentlich passt das gar nicht zu seinem sonstigen Bild, denn er lebt sehr abgeschottet, betet viel. Und ich glaube, das war in seiner Persönlichkeit wahrscheinlich eine gewisse Spaltung.
Was wäre, wenn er zum Stadthaus liefe? Der Partnerbörse für Homosexuelle. Heimlich, denn Auffliegen bedeutete Tod. Wenn er sich einem Fremden hingäbe, in der Rathaustoilette, um kurz darauf zu verschwinden, im Netz aus Grachten, Gassen, Giebelhäusern. Schwer vorstellbar, aber unmöglich.
Es gibt Forscherkollegen, die meinen, dass er möglicherweise homosexuell war. Insgesamt war er eben jemand, der sehr radikal war in seinen Entscheidungen, auch schon bevor er sich in dieses Einsiedlerleben zurückzieht.
Leiden in den Niederlanden. Johann Wilhelm Überfeld schreibt an seiner Biografie über den brüderlichen Freund Johann Georg Gichtel. Erinnert sich an seinen Todestag im Januar 1710.
So geschah am Dienstage, den 21. Januari, nachmittags gegen 3 Uhr, da sich sein edler Geist wieder in Gott seinen Ursprung einsenkete.
Gichtels Grab existiert nicht mehr. Seinen Namen aber trägt eine kleine Anhängerschaft durch die Jahrhunderte. Johann Georg Gichtel, streitbar, widersprüchlich, radikal. Würden Sie ihm begegnen wollen? Lucinda Martin und Wolfgang Breuel.
Aus reiner Neugier, ja. Ich glaube, er wäre kein guter Freund.
Also ich würde nicht dauerhaft mit ihm in einer Gemeinschaft leben wollen, wenn ich das so sagen darf. Aber ich würde Gichtel fragen, warum er denn die Frauen in einem so schlechten Licht sah.
Er war sehr anziehend, einfach weil er Alternative angeboten hat. Die Erfüllung eines göttlichen Planes. Wer möchte nicht Teil davon sein?
Soli Deo Gloria. Amen. Halleluja.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Johann Georg Gichtel, der am 21. Januar 1710 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.